Was willst du, dass ich dir tue? Was sucht ihr? Es waren zwei Fragen schon aus dieser Predigtreihe von insgesamt 8 Fragen Jesu, über die ich predige bis zum Sommer. Bei unserer Frage heute zeigt sich, was ein kleines Wort für einen Unterschied machen kann. Frage ich euch, ob ihr euch erinnert, zum Beispiel an die Gemeindestunde am vergangenen Dienstag oder letzte Woche an das Pfingstfest, wo immer ihr unterwegs wart, oder an die Gemeindefreizeit im April, dann fallen euch vielleicht Dinge ein, vorausgesetzt natürlich, ihr wart dabei. Frage ich nach Ereignissen in deinem Leben. Der Hochzeitstag klang heute schon an. Vielleicht erinnert ihr euch an die Hochzeit, aber vielleicht auch an den letzten Geburtstag, an die Einschulung, an irgendein besonderes Ereignis. Vielleicht ist es bei anderen auch die Heimat, Familie, der letzte Urlaub. Wenn ich dich frage, erinnerst du dich, könntest du vielleicht was berichten. Und bei manchen funktioniert das Langzeitgedächtnis ja besonders gut, bis ins Detail. Und desto älter man wird, wissen wir, dass das Langzeitgedächtnis, das lässt uns nicht so schnell. Aber setz dich hinter diese Frage, erinnerst du dich? Ein kleines Nicht. Dann macht der Klang die Musik. Erinnerst du dich nicht? Das kann dann schon so fast wie so ein Vorwurf klingen, so etwa, hast du das vergessen? Da hat man vielleicht gemeinsam was erlebt und dem einen oder anderen ist das präsent und den anderen nicht. Und ja, vielleicht haben wir Erlebnisse in unserem Leben verdrängt oder fanden sie nicht so wichtig wie andere. Wisst ihr, wenn ich meine Geschwister frage, dann erzählen die mir manchmal Dinge über meine Familie, wo ich denke, kann ich mich nicht dran erinnern. Manchmal lag es einfach daran, weil ich viel zu klein war, bei dem Altersunterschied. Wenn meine Geschwister sagen, erinnert ihr euch damals in unserer Familie, dann muss ich sagen, keine Ahnung. Manchmal war ich aber auch schlicht nicht dabei. Ich habe manche Geburtstagsfeiern, auch als wir nicht mehr zu Hause wohnten, nicht miterlebt, weil ich dienstlich unterwegs war. Und dann liegt es nicht daran, dass ich so vergesslich wäre, sondern schlichtweg, weil ich nicht dabei war oder es anders mitbekommen habe. Erinnert ihr euch nicht? Diese Frage von Jesus geht nicht dahin, weil er gerade wissen will, was habt ihr in den letzten Tagen erlebt, weil er Berichte sammeln will, so wie wir manchmal für einen Gemeindebrief. Und jeder kann mal erzählen, was er erlebt hat, woran er sich erinnert. Jesus fragt seine Jünger, erinnert ihr euch nicht? Weil er die Erfahrungen wieder ins Gedächtnis rufen will, die für ihn und gerade für sie den Glauben so wichtig machen. Jesus holt die Erfahrungen und die Erlebnisse sozusagen wieder in die Gegenwart hinein, damit sie den Glauben stärken, den Glauben der Jünger. Er lehrt sie, weil die Jünger in der Gefahr sind, sich in Sorgen zu verlieren. Und das kennt ihr ja vielleicht auch. Was soll denn werden? Und die Jünger scheinen sich in den Sorgen zu verlieren, obwohl sie ganz nah bei Jesus waren. Trotz der großen Nähe scheinen sie nicht begriffen zu haben, dass Jesus nicht nur da ist, sondern dass er für sie da ist. Gott sich selbst in dem Wirken von Jesus offenbart hat. Gott sorgt, auch wenn die Jünger selbst keine Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Erinnert ihr euch nicht? Diese Frage begegnet uns im Markus-Evangelium. Und kennt ihr Dalmanuta? Über diesen Ort bin ich gestolpert, als ich ihn in der Bibel jetzt las. Er klingt so ähnlich wie Hanuta. Das war dann so meine Eselsbrücke, wie ich mir Dalmanuta merken konnte. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich habe den Ort noch nie gelesen. Aber er steht nicht nur in der NGÜ, in der Neuen Genfer Übersetzung, sondern auch in anderen. Und ehrlich gesagt, so richtig weiß keiner, wo dieser Ort ist. Manche verbinden ihn mit Magdala. Und das sagt uns vielleicht schon ein bisschen mehr als Bibelleserinnen oder als Israelreisende. Das liegt am Westufer des Sees Genezareth. Und dahin fuhr Jesus mit seinen Jüngern. Und dann gab es mal wieder ein Streitgespräch mit den Pharisäern. Und anschließend stieg Jesus mit seinen Jüngern wieder ins Boot und fuhr gen Osten auf die andere Seite des Sees. Und genau aus dieser Überfahrt im Boot auf dem See stellt Jesus diese Frage den Jüngern von heute. Erinnert ihr euch nicht? Als ich darüber nachdachte, über diesen Text, hat mich das nochmal berührt. Jesus nimmt seine Leute immer wieder zur Seite, um sie zu lehren. Abseits von allen Menschenmassen lernten die Jünger ihre eigene Lektion und so auch hier. Und ich lese uns den Text für heute aus Markus 8 und ihr könnt ihn dort mitlesen. Dalmanuta wird vorher genannt, deswegen weiß ich die Reiseroute und wo sie sich gerade befinden. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Dieser Text, der bleibt gerne auch stehen, dann könnt ihr immer wieder hingucken. Dieser Text aus dem Markus-Evangelium ist eine Unterrichtsstunde für die Jünger. Die Jünger sind allein mit Jesus im Boot, abseits von den Menschenmassen und jenseits von fragenden Pharisäern und Schriftgelehrten, die Jesus immer wieder in Fragen stellte und in Streitgespräche verwickelte. Nur Jesus und seine Leute. Und wir sind in dem Text mit ihm in einem Lehrgespräch hineingenommen, eine Lektion für die Jünger. Der Anfang irritiert. Die Jünger hatten Brot vergessen, kann ja schon mal passieren. War ja auch viel los. Vorher die ganzen Leute und das Streitgespräch, da kann man auch schon mal das vergessen. Und Jesus, der spricht plötzlich vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und scheinbar reden die aneinander vorbei, so auf verschiedenen Ebenen. Die Jünger machen sich den Kopf um das tägliche Brot. Wie sollen wir bloß satt werden? Wir haben nur ein Brot, dabei reicht nicht. Lunchpaket zu Hause vergessen, würden wir vielleicht denken, da geht man aufs Wasser und der Pausensnack ist an Land geblieben. Ein Brot für Jesus und die Jünger, das reicht doch nie. Ja, die Möglichkeiten, die Jünger vor Augen haben, die sind tatsächlich in dem Moment begrenzt. Und logisch ist das zu wenig. Sind ja alles gestandene Männer. Satt würden sie davon nicht werden. Während die Jünger über die vergessenen Brote nachdenken, erzählt Jesus was vom Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Das eine die geistlichen Führer, das andere die weltliche Macht. Und Jesus meint aber hier an dieser Stelle nicht einen Teig, der dazu dient, Backware fertig zu machen. Was sollte das auch gerade auf dem Boot? Da könnte man eh nicht backen. Und auf dem Wasser ist das gerade kein Thema. Jesus geht es nicht ums Backen. Jesus geht es nicht um den Brot für den Körper, den knurrenden Magen. Jesus spricht von dem Einfluss aus beiden Richtungen. Sowohl vor dem Einfluss der Pharisäer als aus dem Einfluss des Herodes sollten sich die Jünger in Acht nehmen. Also aus beiden Richtungen sollten sie sich nicht durchsäuern lassen. Wir könnten auch sagen, verunsichern, unterlaufen, durchdrängen oder irritieren lassen. Direkt davor berichtet Markus eben, wie Jesus in diesem Streitgespräch mit den Pharisäern war. Und davon berichtet die Bibel ja öfter, dass sie Streit hatten. Und die Pharisäer fordern wieder ein Zeichen. Anscheinend reicht das nicht, was sie erlebt und gehört haben. Und dann steht da so schön, Jesus seufzt tief, so nach dem Motto, die schon wieder. Und erfüllt den Wunsch nach dem Zeichen nicht. Anscheinend suchen die Pharisäer auch kein Zeichen, sondern sie suchen einen Beweis. Das ganze Volk war ja schon auf den Beinen, weil Jesus Dinge tat, die die Vorstellung übersteigten. Aus wenig macht Jesus viel, Menschen wurden an Körper und Seele satt und heil. Tausenden gab er Brot, Taube hörten, Stumme sprachen, Menschen wurden geheilt, das sprach sich doch rum. Und auch die Jünger hatten schon wunderbares Wirken erlebt und sind im Namen Jesu losgegangen. Kann man alles in den Kapiteln vorher nachlesen. Und Jesus lehrt immer wieder im Kleinen wie im Großen und Zeichen gab es genug. Aber die Pharisäer suchten doch Beweise. Wie können wir ihnen endlich das Handwerk legen? Und Erfahrung gab es. Glauben wie Liebe, die lassen sich nur erfahren, im Miteinander erleben. Auch das Wirken Jesu. Aber Beweise? Was Menschen berichten, erfahren haben, das können sie weiter sagen. Das kannst du weiter sagen, auch was du mit dem Glauben im Jesus erlebt hast. Und davon berichten ja nach Pfingsten die Jünger immer wieder. Und vielleicht sind diese vielen Sonntage nach Trinitatis auch eine Aufforderung, dass wir unseren Glauben erzählen und weitersagen. Der Text von heute steht zwischen der Heilung eines Taubstummen und eines Blinden. Beide erleben Jesu Handeln und ihre Liebe. Leben verändert sich. Die Begegnung mit Jesus hat Auswirkungen auf ihr Leben. Der eine hört und hörte, der andere sah. Geöffnete Augen und Ohren, die fordern zum Handeln heraus. Jetzt folgten sie Jesus, änderten ihr Leben. Wer hört, der gehorcht, der hört neue Dinge und handelt. Wer hören kann, der soll auch Antwort geben. Hören und gehorchen stehen ja in diesem engen Zusammenhang. Hören und folgen und nachfolgen. Jesus lädt dazu immer wieder ein. Wer Ohren hat, der höre. Und so würde ich fortsetzen, der setze um, lässt wahr werden, was er gehört hat. Wenn die Augen sehen können, dann darf auch das Herz berührt sein. Wie oft sah Jesus auch die Menschen und ließ sich berühren oder weinte sogar über ganze Städte. Die Jünger machen sich Sorgen um das tägliche Brot. Wie sollen wir satt werden? Wie kriegen wir die Volksmenge hier, die 12 Jünger und Jesus, satt? Aber dabei waren es doch die Jünger, die erlebt hatten, wie Jesus mit wenig Tausende satt gemacht hatte. Mal 4.000, mal 5.000 Leute. Sollte es ihm jetzt unmöglich sein, für die paar Jünger an Bord zu sorgen? Für die Jünger ist das Brot Thema und für Jesus die Frage nach dem Vertrauen. Und daher warnt er die Jünger auch vor geistlicher und weltlicher Macht. Vertraut nicht dem, was sie sagen. Er warnt davor, sich von ihnen beeinflussen zu lassen. Und dann stellt er nicht nur eine Frage, sondern das ist ein Text, da könnte ich die ganze 8 Predigten drüber halten, über jede einzelne Frage. Da sind es nämlich gleich 7 oder 8 Fragen. Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht? Und jetzt weckt Jesus konkret die Erinnerung und bezieht die Jünger mit ein. Da fängt die Unterrichtsstunde so praktisch an. Sie brauchen sich jetzt nicht so zu rechtfertigen im Sinne, oh, sorry, wir haben vergessen, war so viel los. Wir dachten, der andere macht's. Jesus geht die Lektion nochmal ganz konkret durch. Also 5 Brote für 5.000, übrig blieben wie viel? 12 Körbe. Und die Jünger erinnerten sich vielleicht in dem Moment auch daran, dass es im jüdischen Westjordanland stattfand. Also an dem Ort, wo die Juden wohnten. Und bei der Zahl 12, da machte es Klick, immer wieder, weil 12, die 12 Stämme Israels, 12 diese Zahl, die für die Juden von Relevanz war. Das ganze Volk würde satt und wurde satt, das klang in dem Moment vielleicht mit. Ja, und richtig, Gott hat doch sein Volk immer versorgt. Die Juden erinnerten sich doch immer wieder an den Auszug von Ägypten, als Gott sie in die Freiheit führte. Jahrelang waren sie in der Wüste, da wo es scheinbar nichts gab, und Gott versorgte sie. Sie wurden satt, sie hatten, was sie zum Leben brauchte, auch wenn sie es manchmal nicht erklären konnten, wie das so ist mit dem Brot vom Himmel und dem Manna und plötzlich war der Tisch gedeckt. Das mit dem Mehl und was wir gerade aus dem ersten Königebuch lernten und hörten, wer kann das schon erklären? Aber es war eine Erfahrung von Generation zu Generation, Gott sorgt und versorgt sein Volk, egal wie viel oder wie wenig da ist. Also gut, 5 Brote reichen für 5000 Leute und 12 Körbe bleiben über. Und wie war das mit den 7 Broten und den 4000? Die Jünger erinnern sich. 7. Wieder so ein Zahlenspiel. 4000, 1000 aus jeder Himmelsrichtung. Da geschah es auch in der Dekapolis, also da, wo eben nicht die Juden lebten, sondern die, die nichts mit Gott zu tun hatten, die Völker. 4000, 7 Körbe. 7. Wieder so eine Vollsah. Ja, oh, Gott würde nicht nur das Volk Gottes, sondern Gott würde alle satt machen. Es wird für alle reichen, egal wo sie herkommen, egal aus welcher Himmelsrichtung. Mit Jesus beginnt eine neue Heilzeit. Brot würde es für alle geben, ob im Kleinen oder im Großen. Gott sorgt für die Menschen, egal wo du herkommst, egal wer du bist, egal was du hast, Gott sorgt für dich. Vielleicht ahnten die Jünger jetzt schon, Sorgen müssen sie nicht auffressen. Auch wenn sie nur ein Brot an Bord haben, es wird reichen. Um das Brot brauchen sich die Jünger nun wirklich keine Sorgen machen. Beim Evangeliumslisten Matthäus lesen wir später, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und im Vater unser beten wir bis heute, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Gebet heißt doch, wir wenden uns vertrauensvoll an Gott. Von Gott erwarten wir, dass er hilft, dass er versorgt, dass er gibt, was die Mensch zum Leben braucht. Klar, berechenbar ist das nicht. 5 Brote für 5000, Rest 12. 7 Brote für 4000, Rest 7. Wisst ihr, mathematisch fehlt mir die Logik dafür. Aber setze ich die Zahlen ins Verhältnis und heute deute ich sie vielleicht auch mal symbolisch, dann macht es für mich Sinn. Nun muss ich nicht hinter jeder Zahl ein Symbol entdecken, das ist mir fern, aber hier finde ich es nachvollziehbar. Ich will aber nochmal zu der Frage zurück. Auch hier sind es 7 und sogar 8 Fragen, mehr als ausreichend. Und auf welche Frage sollten die Jünger wohl als erstes antworten? Und ich könnte mir einen Dialog ausdenken, ganz nach dem Motto, Jesus fragt, warum macht ihr euch Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Die Jünger, wir haben Hunger. Jesus, versteht ihr immer noch nicht? Die Jünger, was sollen wir denn verstehen? Jesus, vielleicht schon ein bisschen mit erhobenerer Stimme, begreift ihr es denn immer noch nicht? Und die Jünger, was willst du, Jesus, von uns? Und Jesus, sind eure Herzen so verschlossen? Und die Jünger fangen vielleicht an, Moment mal, Jesus, wir sind dir doch nachgefolgt, wir sind doch hinter dir her. Wir haben dir doch bis hierher vertraut. Und Jesus, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ja, Herr, wir sehen doch, dass wir nur ein Brot dabei haben. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nichts hören? Doch, wir hören doch deine Fragen, aber was sollen wir denn zwischen den Zeilen lesen? Du redest doch an uns vorbei. Erinnert ihr euch nicht? Und dann wird Jesus ganz konkret und jetzt wird Freiraum gelassen für Antworten. Zwei Ebenen, auf denen sich Jesus und die Jünger unterhalten, scheinen da zu sein. Für die Jünger ist das Thema Brot, für Jesus die Frage nach dem Vertrauen. Und für die Jünger geht es um den konkreten Alltag. Für Jesus um das Reich Gottes. Die Frage nach dem Ohren und dem Hören und dem Augen und dem Sehen ist übrigens ein Text, der schon im Jeremia-Buch vorkommt, im Alten Testament. Hört zu, ihr tolles Volk, das kein Verstand hat, die da Augen haben und seht nicht, Ohren haben und hört nicht. Aber wir lesen das auch an verschiedensten Stellen, ob in den Evangelien bis hin zur Offenbarung, wer Ohren hat, der höre. Und auch die Zeichen für das Reich Gottes und die Verheißung gilt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Letzte Woche war ich auf einer Freizeit und mich hat ein Text aus dem Hebräerbrief ganz neu berührt. Der ist nicht eingeblendet, aber ich will ihn euch vorlesen, der davon spricht, was es eigentlich heißt, erwachsen zu werden im Glauben. Aus Hebräer 5 lese ich einige Verse, die für mich an dieser Stelle passen, auch zu diesen Fragen, die Jesus hier stellt. Da heißt es, darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und gerade der letzte Vers dieses Hebräertextes bringt es für mich auf den Punkt. Bei Luther heißt es da, die statt der Erfahrung die geübte Sinne haben, die geschulte Erfahrung haben. Erinnert ihr euch nicht? Jesus unterrichtet seine Jünger. Und hier geht es nicht nur um den Alltag, den sie bestehen sollen, sondern es geht um die Perspektive des Reiches Gottes. Die Jünger und wir sollen erwachsen werden im Glauben. Urteilsfähigkeit gewinnen, unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Jesus mahnt die Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Sie sollen prüfen, folgt nicht jeder Meinung, lasst euch nicht von den Mächtigen und von anderen, die es richtig meinen, beeinflussen. Aus dieser Szene kommen ja die Jünger. Und ich finde, das ist Gnade, dass Jesus sich immer wieder Zeit nimmt, mit seinen Jüngern allein zu sein. Sich und ihnen diese Zeit einräumt, auch nochmal wiederholt. Und das heißt es doch, wenn ich etwas in Erinnerung wiederhole, dann liegt da die Tiefe des Erinnerns. Ich hole etwas in die Gegenwart. Ich lasse es präsent werden. Wir feiern gleich Abendmahl. Und da holen wir etwas in die Präsenz. So oft ihr das feiert, sagt Jesus seinen Jüngern, erinnert ihr euch an meinen Tod, an die Vergebung der Schuld, an die Aufhebung der Trennung. Und wer das Abendmahl nimmt, bekennt sich zu Jesus und seinem Herrn. Und wie die Jünger könnten wir uns jetzt Gedanken um die äußeren Zeichen machen. Auch die Frage stellen, was soll denn eigentlich dieses Stück Brot oder Matzen, das wir da haben? Was soll so ein Schluck Saft und richtig, um Brot und Saft allein geht es ja beim Abendmahl auch nicht. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, haben wir vorhin gesungen. Ein Lied, das davon spricht, dass Gott in uns wohnen soll. Er soll alles durchdringen, durch und durch mit seinem Geist erfüllen. Das Abendmahl ist dafür ein Zeichen, dass der dreieinige Gott uns nah ist. Nicht nur neben uns, sondern in uns und durch uns. Wir dürfen sinnhaft erfahren, dass er da ist, uns Sinne schulen. Nicht um dabei zu bleiben, wie gut oder schlecht Brot und Saft heute schmeckten, sondern dass Gott gegenwärtig ist. Begreift ihr es immer noch nicht? Fragt Jesus die Jünger am Ende unseres Abschnitts. Was macht ihr euch Gedanken um fehlendes Brot, wenn Jesus mit ihm im Boot ist? Wenn Jesus mit im Boot ist, warum kümmert ihr euch um das Wenige, um eure Ressourcen? Er, der aus wenig viel machen kann und der alle satt macht. Jesus hatte doch Brot für alle, für die Gläubigen wie für die anderen. Daran hat sich nichts geändert. Das Evangelium gilt jedem. Jeder soll die gute Nachricht hören und jeder soll sie verkündigt bekommen. Wisst ihr, ausgehend von unserem Text und der Begegnung in den letzten Wochen, auch in der Gemeindestunde, möchte ich daher zwei Gedanken mit euch teilen und diese Fragen weitergeben. Was machen wir uns Gedanken um unsere Ressourcen? Klar, guter Haushalter sein ist wichtig. Aber was machen wir uns Gedanken, nur ein Brot dabei zu haben und auch einen Defizithaushalt zu haben? Erinnern wir uns nicht, dass Gott in unserem Leben und in der Gemeinde für das Nötige sorgen wird und alle satt werden? Was machen uns die leeren Plätze Sorgen? Und heute sind wir gut gefüllt. Erinnern wir uns nicht daran, dass Gott Menschen erweckt und beleben kann? Wir kommen doch von Gott her, von Ostern. Wir feiern, dass Gott Jesus auferweckt hat, dass der Heilige Geist wirkt und die Jünger sendet. Wisst ihr, nach der Gemeindestunde hat mich wirklich diese Frage umgetrieben. Wann und wie oft beten wir für Erweckung? Dass Leben geschieht, dass Menschen satt werden. Mich hat diese Frage umgetrieben, ob wir für Erweckung beten und wir uns von Jesus erinnern lassen, dass er unseren Hunger und den der Menschen stillt, egal wie wenig gerade da ist. Schon in der Wüste lernte das Volk Gottes, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Und die Jünger hatten erlebt, dass sie alles hatten, was sie brauchten, als er ihnen gebot, ohne Stab, Brot, Tasche und Gürtel auszuziehen. Und viele andere wurden satt. Vielleicht ist es auch dran, wieder neu Vertrauen in Gottes Wort zu wagen. Es vielleicht wieder neu und forschend zu lesen, bewusst zu lesen, im Gebet darum zu beten und daran zu denken, gib uns unser tägliches Brot, nicht nur an den Körper zu denken, sondern auch an das, was wir für die Seele brauchen. Und in die eigene Lebensgeschichte zu sehen. Erinnert ihr euch nicht? Ich habe mich erinnert, letzte Woche, dass selbst mit 27 Pfennig ich durchgekommen bin und Gott Segen geschenkt hat. Erinnert ihr euch nicht? Hört hin, seht hin. Verstockt eure Herzen nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und wisst ihr, auch da macht ein kleines Nicht den großen Unterschied. Verstockt eure Herzen nicht. Jesus gibt dir den Freiraum zu antworten. Er gibt dir den Freiraum, dein Herz zu öffnen für ihn, hinzusehen, hinzuhören, ihm zu folgen. Erinnert ihr euch nicht, wie gut der Herr ist? Amen.